Ausdauertraining Teil 2. Macht euch bereit für einen wilden Ausdauerlauf und viele Informationen zum Thema 5 Kilometer Zeit, Genetik und Regenerationsdauer. Viel Spaß!
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Training ohne Limit. Mein Name ist Silvan Schlegel und ich sitze hier zusammen mit dem wunderbaren Hendrik Senf. Hendrik, ist es nicht witzig, dass eine Ausdauerfolge bei uns im Podcast die bestgehörteste ever ist?
Ja, ey, also wirklich total krank.
Hätte ich nie mit gerechnet.
Hätte ich auch nicht mit gerechnet, also nur, dass ihr es jetzt auch nochmal wisst, weil wir sehen ja immer nur die Statistiken. Tatsächlich war die Ausdauerfolge, unsere Folge Nummer 12, glaube ich, oder? War das 12 oder 13?
12 oder 13, ja.
Irgendwie sowas. War unser bestgehörte Folge, zumindest innerhalb der ersten Woche, die wir bisher hatten.
Ja.
Und ich glaube, da sind wir beide nicht von ausgegangen.
Definitiv nicht.
Wir haben aber in dem Atemzug auch versprochen, dass auf jeden Fall noch eine zweite dazu kommen wird, weil es ja gar nicht möglich war, irgendwie alles abzuhandeln. Und um ehrlich zu sein, natürlich ist auch jetzt nicht wieder möglich, alles abzuhandeln, aber wir können bestimmt auf einige Sachen eingehen, die wir beim letzten Mal vergessen haben oder nicht mit reingenommen haben und die trotzdem super interessant sind.
Ganz klar.
Eine Sache, die war mir aber besonders wichtig. Ich habe Silvan letzte Woche noch angerufen und meinte, Silvan, scheiße, kleines Problem. Was habe ich da gesagt?
Dass im Grunde im Podcast dir was aufgefallen ist, eine Aussage, die du getroffen hast, die so nicht ganz stimmig war und die du gerne relativieren würdest.
Genau, wir hatten ja zur Ausdauerfolge, wir hatten genau einen Tag vor Absendedatum die aufgenommen und normalerweise hören wir immer über Podcasts nochmal drüber und korrigieren, falls irgendwas falsch ist und dann würden wir im Notfall nochmal was verändern. Aber bei dem Podcast haben wir ihn ja direkt rausgesendet und erst danach nochmal angehört. Und dabei ist mir was aufgefallen und zwar, dass ich bei der Trainingssteuerung, wo wir über den 10 Minuten Assault Bike Test gesprochen haben, vielleicht erinnert ihr euch daran, als obere Grenze der Mittelzeitausdauer. Also die Formulierung war ja, bis 3 Minuten sprechen wir ungefähr von Kurzzeitausdauer, bis 10 Minuten roundabout von Mittelzeitausdauer und alles, was da drüber liegt, auch wenn dieser Grad natürlich verschwimmend ist, muss ja irgendwelche Grenzen festlegen, alles, was da drüber ist, geht Richtung Langzeitausdauer. Jetzt habe ich aber gesagt, für Mittelzeitausdauer lohnt es sich natürlich, Mittelzeitausdauerintervalle zu verwenden. Und habe dann aber gesagt, die Intervalldauer sollte zwischen 3 und 8 Minuten betragen. Und das ist auch grundsätzlich nicht falsch, nur bezeichnet man diese Ausdauerintervalle als Langzeitausdauerintervalle. Bitte jetzt nicht verwirren lassen, Mittelzeitausdauerintervalle sind Intervalle zwischen 1 und 3 Minuten. Für eine Distanz wie den 10 Minuten Assault Bike Test allerdings eignen sich sowohl Mittelzeit- als auch Langzeitausdauerintervalle und deswegen ist der ganze Rest, den wir da beschrieben haben, trotzdem nach wie vor korrekt. Es ist auch, glaube ich, niemandem aufgefallen. Mir war es bloß unangenehm beim Hören selber, dass ich da die Terminologie verwechselt habe.
Genau, dass die Definition nochmal richtig ist.
Genau, jetzt. Nur, dass ihr nochmal wisst, 1 bis 3 Minuten Mittelzeitausdauerintervalle, 3 bis 8 Minuten Langzeitausdauerintervalle und für diese Schwellendistanz von 10 Minuten macht beides absolut Sinn. Ja. Wichtig ist, dass ihr diese Periodisierungsschritte, die wir aus Folge 1 schon beschrieben haben, dass ihr die einfach genauso weiter befolgt. Fertig, aus.
Optimal. Dann kann das jeder für sich anwenden, gucken, wie er da eben seine Zeit verbessern kann.
Ja, ganz genau. Ja. Wir hatten auch bei der Folge unfassbar viel Feedback. Es kamen sehr, sehr viele Nachrichten rein mit Fragen, die wir natürlich gerne beantworten. Da waren wir eben auch sehr erstaunt und aber auch, ich will nicht sagen Korrekturvorschläge, sondern zum Beispiel der Max hat uns was eingesendet.
Genau, es gab viel Input einfach von außen.
Genau, was wir vielleicht auch noch mit sagen sollten. Zum Beispiel hat Max Wills Training,
ja? Ja, Shoutout an der Stelle.
Ganz genau. Hat uns nochmal gesagt, dass wir auf jeden Fall erwähnen sollten, dass Laktat nichts Schlechtes ist. Weil manchmal kommt das wohl so rüber, als ob Laktat irgendwas Schlechtes wäre. Und das ist es ganz und gar nicht. Man muss sagen, bei der anaeroben Energiebereitstellung, also wenn wir nicht nur über die oxidative, also über die normale Sauerstoffaufnahme dann Energie bereitstellen können, dann benötigen wir Laktat, damit diese anaerobe Energiebereitstellung überhaupt funktioniert. Zumindest bei allem, was über, sagen wir mal, 15 Sekunden hinausgeht. Alles zwischen 15 Sekunden und dann, ja, 10 Minuten ja. abläuft.
Kannst du gerade nochmal erklären, was genau Laktat vielleicht ist?
Okay.
Wir haben das gerade vor dem Podcast schon besprochen, ja. lass uns das nochmal zusammenfassen.
Genau, Laktat ist kompliziert, aber es ist im Grunde genommen das Salz der Milchsäure und hilft uns eben bei der Energiebereitstellung. Jedoch, es ist nicht gleich die Milchsäure.
Das ist wichtig
aber,
zu wissen.
Genau, ja. aber es fällt sozusagen beides immer gleichzeitig an. Und die Milchsäure, die sorgt so gesehen dafür, dass unser Milieu in der Muskelzelle zu sauer wird, diesen pH-Wert eben verändert. Und wenn der zu sauer wird, dann müssen ab einem bestimmten Grad bestimmte biochemische Prozesse eben abgebrochen werden. Einfach, die können dann nicht weiter durchgeführt werden. Und das sorgt dann dafür, ja, dass Schluss mit lustig ist. Dann war es das.
Sonst vergiftet der Körper von innen heraus.
Genau, sonst würde der Körper vergiften. Deswegen ist das so ein Schutzmechanismus. Wenn wir den nicht hätten, hätten wir ein Problem.
Nichtsdestotrotz misst man ja den Laktatwert und kann dann im Umkehrschluss darauf schließen, wie viel Milchsäure angefallen ist, weil es ja zusammen immer auftritt.
Ganz genau.
Ja, also das eine geht nicht ohne das andere, aber Laktat ist ein Produkt, was wir unbedingt brauchen.
Genau, wir sprechen aber, wenn wir von, als wir Laktattoleranz gesagt haben, meinten wir so gesehen Säuretoleranz. Mhm. Ganz genau. Und ich glaube, mit dem Feedback von der letzten Woche können wir jetzt eigentlich auch mal zu tagesaktuellen Themen gehen.
Total.
Denn es ist was richtig Cooles passiert in der Zwischenzeit.
Ja, am 7. Oktober ist es ein paar Tage her, aber vor 2-3 Wochen wurde der Weltrekord gebrochen im 10-Kilometer-Lauf auf der Bahn. Und zwar ist der neue Rekord jetzt 26 Minuten 11 Sekunden.
Wahnsinn, oder? Also überlegt euch das mal kurz. 26 Minuten, 11 Sekunden, wie viel km/h sind das? Weißt du das?
Oh Gott, das müssen wir jetzt runterrechnen.
Okay, nicht schlimm.
Kriege ich nicht aus dem Kopf hin. Aber wenn du dir vorstellst, ein normaler Läufer, Hobbyläufer, der es 50 Minuten brauchen würde, ja, und ihr lauft beide auf der Bahn, auf dieser 400 Meter
genau, Track and Field Bahn. Also 10 Kilometer, wenn ihr euch diese Zieldistanz vorstellt und die meisten, die aus dem FIF einfach mal so ein bisschen laufen gehen, die werden vielleicht eine Zielzeit von 50 Minuten schaffen.
Genau.
Genau, und 26 Minuten ist ja quasi
doppelt so schnell.
Fast doppelt so schnell, ja.
Und wenn man sich dann überlegt, man läuft gegen Joshua Cheptegei, nämlich auf der 400-Meter-Bahn, der würde einen jede zweite Runde überrunden.
Ist das nicht krank?
Das ist völlig
oder gestört. Anders gesagt, immer wenn du läufst quasi die halbe Bahn rüber, du bist bei den 200 Metern und er steht schon wieder bei den 400 Metern vorn.
Ja, das ist Wahnsinn. Wirklich, wirklich Wahnsinn. Also Respekt vor dieser Leistung. Der ist übrigens Trainingspartner von Kipchoge.
Ach, das wusste ich nicht.
Ja, ganz, ganz witzig. Also dann ist da auch so eine Talentschmiede vielleicht, wer weiß. Mhm. Aber wirklich, wirklich starke Leistung. Und darüber wollen wir mal kommen auf so Top-Zeiten generell von verschiedenen Athleten mal aus oder beziehungsweise mal aus dem Hobbybereich mal zu gucken, was sind da so Zeiten, die man gut laufen kann, wo man sich mal einschätzen kann, was sind so die Spezialisten in den Ausdauerbereichen und wo sind so die Crossfitter ungefähr aufgestellt, die ja Allrounder sind, aber ja auch 5-Kilometer-Zeiten haben. Wir hatten jetzt gerade bei den Games diesen 3 Meilen.
Das war ein 6-Meilen-Run.
Oder, ach, gehen wir
gleich nochmal drauf ein. Aber das war noch ein ganz spezieller Lauf. Wenn wir bei den 10 Kilometern bleiben, 10 Kilometer lässt sich immer leicht rechnen. Warum? Weil man diesen, gerade beim Laufsport spricht man ja immer vom Schnitt pro Kilometer. Mhm. Also wenn du 5 Minuten für 1 Kilometer brauchst, weißt du, alles klar, wenn ich das durchlaufe, sind es 50 Minuten. 4 Minuten sind es, 40 Minuten dementsprechend.
Ja.
Der Bereich, der aber die meisten Leute interessiert hat, auch auf Social Media, ist der 5-Kilometer-Bereich. Klar, weil wir viele Leute aus dem Functional Fitness-Sport haben und die meisten rennen nie über 10 Kilometer. Mhm. Also vielleicht nehmen wir die 5 und da brechen wir es quasi einfach auf die Hälfte dann runter.
Ja.
Was sind so Werte, die gut sind im CrossFit? Wenn wir uns das mal angucken, weil das ist immer, glaube ich, für einen Ausdauer-Hobbysportler aus anderen Bereichen auch interessant, weil die Crossfitter sind keine Experten, ne, und müssen trotzdem irgendwie laufen im Wettkampf. Auf Games-Niveau, also ein guter Crossfitter, sagen wir mal so, läuft 5 Kilometer knapp unter 20 Minuten.
Okay.
Okay, das ist so eine Schwelle. Das ist aber auf 10 Kilometer schon deutlich schwerer zu halten, logischerweise.
Natürlich.
Den gleichen Schnitt.
Natürlich. Ne?
Wenn wir uns jetzt mal die CrossFit Games Profis angucken, zum Beispiel der Noah Olsen, der läuft die 5 Kilometer knapp über 17 Minuten.
Also nochmal ein ordentliches,
Stück schneller. Ja. Und der wurde jetzt beim Ausdauerlaufen von dem Matt Fraser sogar noch geschlagen. Obwohl das auch nochmal ein ganz anderes Terrain war. Ja. Was man aber auch sagen kann, zum Beispiel Bronislav Olenkovic, das ist einer aus dem Block östlich von uns, der ist ein wahnsinnig guter Gewichtheber und auch ein Riesenbrocken. Mhm. Der hat es auch zu den Games geschafft und der hat eine 25 Minuten 5 Kilometer Zeit. Mhm.
Okay, also vielleicht nicht extrem entscheidend, wenn man in anderen Disziplinen auch sehr gut ist.
Der Punkt ist, du musst dich ja nicht damit qualifizieren für die Games.
Richtig.
Erst bei den Games fängst du an zu laufen. Weil vorher qualifizierst du dich vielleicht über einen Online-Wettkampf dafür und da musstest du dann höchstens auf dem Ruderergometer stehen. Und der Unterschied ist ganz einfach, auf dem Ruderergometer, wenn du da richtig schwer bist, was ein absoluter Nachteil beim Laufen wäre, hast du auf dem Rudergerät einen absoluten Vorteil.
Worauf ich nachher hinaus wollte, ist, dass Matt Fraser ja aufgrund seiner, also aufgrund dieses Terrains jetzt ja so weit vorne war.
Genau.
Es ging es nicht um seine 5K-Zeit.
Ah ja, okay, natürlich. Und da hast du absolut recht, weil es war ein Trailrun mit sehr, sehr starken, mit sehr, sehr starkem Steigerungsgrad. Und Matt Fraser müsste nicht unbedingt der bessere Läufer sein im Vergleich zu Noah Olsen, um ihn hier zu schlagen. Weil der Unterschied ist, dass immer wenn wir einen Bergauflauf haben, kommen wir gar nicht umhin, als viel oder mehr Laktat zu produzieren.
Ja.
Und somit sind nicht nur reine Ausdauerkomponenten wichtig, also der aeroben Ausdauer, sondern wir brauchen genauso Komponenten der anaeroben Ausdauer und haben dann natürlich auf den Berg runter wieder Zeit, uns zu regenerieren.
Richtig.
Jedoch sieht man da ganz klar, es geht eben nicht nur um die rein läuferische Leistung auf flachem Terrain, sondern es geht auch darum, wie gut ist quasi diese azyklische Ausdauer von starker Belastung zu etwas geringerer Belastung.
Ja. Was ist deine 5K-Zeit?
Also ich bin tatsächlich knapp über 21 Minuten und müsste die auf jeden Fall noch um über eine Minute runterdrücken.
Ja.
Aber das ist auch jetzt das nähergelegte Ziel. Also ich war immer, ich komme bei ganz klar aus dem Sport von der Power-Komponente. Ich habe ja vorher auch Powerlifting gemacht, hatte gar nichts mit Ausdauer zu tun und bin, würde ich auch sagen, genetisch bedingt eher auf der Power-Kurve als auf der Ausdauerkurve. Mhm. Übrigens, sehr cool, weil da können wir auch gleich nochmal drüber reden, was die Genetik für einen Einfluss hat.
Ja.
Hat nämlich einen riesigen Einfluss, wenn es um Kraft oder Ausdauer geht. Einen riesigen Einfluss.
Ja. Okay, komm, dann lass uns direkt zur Genetik rübergehen. Let's go.
Okay, da würde ich gerne nochmal mit dir auf die maximale Sauerstoffaufnahme eingehen.
Ja.
Die haben wir nämlich beim letzten Mal schon besprochen. Und zwar, wie viele Milliliter Sauerstoff können wir pro Minute aufnehmen? In der Regel relativiert man das aufs Körpergewicht.
Mhm.
Das heißt, man sagt, Silvan kann zum Beispiel 60 Milliliter Sauerstoff pro Kilogramm Körpergewicht pro Minute aufnehmen bei einem Körpergewicht, das bei dir jetzt bei 73 liegt oder sowas?
Roundabout, ja.
Ganz genau. Das heißt, wir würden es auf dein Körpergewicht relativieren, weil es sich eignet für Sportarten, wo das Körpergewicht eine Rolle spielt, wie dem Laufen zum Beispiel.
Ja.
Jetzt ist es so, können wir diese VO2 Max trainieren, haben wir beim letzten Mal gesagt? Ja.
Ja.
Können wir trainieren und zwar bei einem untrainierten überwiegend, also oder bei einem Untrainierten passiert das selbst, wenn wir Grundlagenausdauertraining machen, wenn wir easy laufen irgendwo, dann wächst die sozusagen. Wenn wir ein bisschen trainierter sind, brauchen wir da gewieftere Methoden, dann brauchen wir eben Training an der anaeroben Schwelle verstärkt, wir brauchen Intervallmethoden, um das System zu reizen. Weil letztendlich gilt genau wie in der Ausdauer, wie auch in Kraftsportarten oder anderen Sportarten immer dieses Prinzip des trainingswirksamen Reizes.
Ja.
Also du musst einen Reiz setzen, der überschwellig ist, damit sich deine Strukturen anpassen müssen.
Sonst gibt es keine Adaptation.
Genau, wenn du also immer nur easy trainieren würdest, würde dieser Wert auch nicht weiter hochsteigen.
Mhm.
Jetzt ist es aber so, die maximale Sauerstoffaufnahme, die ist trainierbar, aber nur zu einem gewissen Grad.
Und da kommen wir doch jetzt mal hin.
Genau, die ist nämlich trainierbar bis roundabout 15-20% von dem Ursprungswert. Den Ursprungswert, da sprechen wir jetzt von einem Wert, den du hast, nachdem du ausgewachsen bist. Also bei Frauen ein bisschen früher als bei Männern, so zwischen 14 und 16, bei Männern eher so 18 und 19. Dann bist du ja reif, in Anführungszeichen. Und den Wert, den du da hast, ohne dafür trainiert zu haben möglicherweise, ja, der ist dann so größtenteils genetisch vorgegeben. Und 98% der Bevölkerung liegen durchschnittlich bei einem Wert zwischen, das ist jetzt ein großer Sprung, aber zwischen 31 und 58 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Minute, untrainiert.
Ja.
Zwischen 31 und 58. Und jetzt gibt es einige Ausnahmetalente, weil diese 58 ist ja das, was manch einer erreicht mit jahrelangem Training erst.
Ja, ja.
Ja? Und es gibt Leute, die müssen nicht dafür trainieren, aber die haben einen Wert, und zwar 0,13% der Bevölkerung haben untrainiert bereits einen Wert zwischen 61,5 und 67%. Milliliter. Nicht Prozent, sondern Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Minute.
Was natürlich dann hinten raus extrem krass ist, wenn es geht um Top-Bereiche, gerade Richtung Olympische Spiele, Weltmeisterschaften und Weltrekorde.
Total.
Weil natürlich da die Leistungssteigerung noch viel krasser sein wird.
Genau, und dementsprechend hast du eigentlich auch nur eine Chance, vorne mitzumischen, wenn du genetisch schon das Potenzial dafür mitbringst, da hoch in dem Wert zu sein. Weil wenn du da 20% draufpackst, sieht es deutlich besser aus, als wenn du auf 40, 50,
20 jetzt vielleicht mal die Frage, ganz spannend, warum sind denn gerade Sportler aus den Ländern wie Äthiopien, Kenia so gut in dem Bereich? Weil wenn man sich anschaut, wer gewinnt dort vorne, sind im Grunde immer Sportler aus den Ländern auf dem Podest mindestens, wenn nicht sogar ganz oben, gerade 5 Kilometer, 10 Kilometer und dann auch Marathon.
Super interessante Frage. Genetisch bedingt, wir können es natürlich auf die Historie zurück. Wenn wir uns die Historie anschauen, Jäger und Sammler, und wir so weit zurückgehen, dann wissen wir, dass damals der Mensch Tiere gejagt hat, indem er sie eben müde gelaufen hat. Und quasi das Reh, in dem wir in der letzten Folge, eher die Gazelle wahrscheinlich in dem Fall, die einfach müde wurde, obwohl sie ja deutlich schneller ist als der Mensch, aber wenn wir sie nach und nach verfolgen und ein Mensch, der ausdauertrainiert ist und demnach waren es die Jäger damals, wenn die das nur lang genug verfolgen, dann ist das irgendwann so müde, dass es vor Erschöpfung umfällt und im Grunde genommen einfach erlegt werden kann. Mhm. Was hat das für genetische Effekte gehabt auf die Menschen von damals? Die haben grundlegend tendenziell eine höhere maximale Sauerstoffaufnahme, ohne dafür zu trainieren. Und aber auch natürlich muskelfasertechnisch ganz andere Voraussetzungen. Wir haben ja schnelle Muskelfasern und langsame, wenn man es mal grob aufteilen will, ohne die mittelschnellen, in Anführungszeichen, in der Mitte, die wir zu einem gewissen Grad verändern können, aber schnelle und langsame Muskelfasern können wir nicht wirklich umändern oder umtrainieren. Ja? Und demnach oder entsprechend der Historie haben sich eben diese Muskelfasern hin zu den langsamen Muskelfasern so entwickelt, in der Evolution, sodass wir jetzt bessere Voraussetzungen dafür haben. Und natürlich auch anatomische. Es geht ja auch um Beinlänge, Oberkörperlänge und solche Faktoren. Absolut. Da gibt es ganz viele höhere Wadenansätze, tiefe. Aber da können wir uns jetzt ins Unendliche reinreden, ne?
Aber weißt du, was, glaube ich, noch ein Faktor ist? Äthiopien liegt allein schon 2000 Meter über Meereshöhe. Dass also Menschen, die in dem Gebiet aufwachsen, allein aufgrund der Höhe ja schon eine höhere Sauerstoffkapazität mit sich bringen, von Natur aus, als jemand, der jetzt auf normal Null aufwächst.
Das kann durchaus auch sein, ja, oder? Natürlich. Denke ich auch.
Ist ja wie ein Höhentraining, was du im Grunde die ganze Zeit schon mitbringst.
Muss man aber auch wissen, Höhentraining hat nicht nur Vorteile für die fürs Ausdauertraining, sondern auch ein paar Nachteile, aber die Vorteile überwiegen die Nachteile.
Okay.
Müsste ich aber noch genauer nochmal mich dazu belesen. Ja. Das ist nur das, was ich aus meinem Wissensschatz noch herauskriege. Aber ich kann dir nicht genau sagen, was da die Faktoren sind. Müsste ich mich nochmal zu belesen.
Hey, dann schauen wir es nach und dann kommt es in einer der nächsten Folgen.
Ist doch aber cool. Ja, genau. Mit Sicherheit aber auch ein Faktor.
Ja.
Denke ich.
Ja, voll.
Was ist deutlich trainierbarer? Vielleicht mal darauf. Mhm. Also okay, jetzt wissen wir schon mal, okay, das ist schon mal sehr stark genetisch bedingt, ist trainierbar zu einem gewissen Grad, aber heißt es jetzt, okay, ich bin untalentiert für Ausdauer, kann ich auch nicht gut werden?
Ja.
Nee, das nicht, denn man hat trotzdem natürlich Anpassungsfähigkeiten, der Körper adaptiert an alles, und zwar, was deutlich trainierbarer ist, ist die prozentuale Verwertung von Sauerstoff. Ah, das ist vielleicht blöd formuliert, ich sag's mal anders, wenn wir 10 Minuten maximal schnell laufen, dann können wir 100% unserer maximalen Sauerstoffaufnahme, dann haben wir das zu 100% zur Verfügung gestellt, in Anführungszeichen, als Ausdauertrainierter.
Okay, also nicht für jeden gültig, sondern für nur Ausdauertrainierte? Oder?
Genau.
Okay.
Bei einem Untrainierten wahrscheinlich etwas kürzere Distanz, vielleicht eher so 7 Minuten oder sowas.
Alright.
Also wir können als Ausdauertrainierter 100% unserer Sauerstoffaufnahme nutzbar machen. Und über 30 Minuten sagen wir mal so 90-95%. Das gilt für Hochleistungsausdauertrainierte.
Okay.
Und diese Werte sind deutlich höher als bei Untrainierten. Die sind wahrscheinlich eher so bei 70%. Ja. Heißt aber, nicht nur dieser Ausgangswert VO2 Max ist entscheidend, sondern auch der prozentuale Wert, den wir über einen gewissen Zeitraum halten können.
Mhm.
Je länger der Zeitraum, desto weniger können wir davon nutzen, weil das ist eine ganz normale Ermüdungsreaktion des Körpers. Du kriegst es einfach nicht hin, dauerhaft
ganz
über das Herz-Kreislauf-System so viel Sauerstoff aufzunehmen.
Ganz klar.
Und das ist sehr, sehr gut trainierbar, und zwar eher so bis 50-70%, sagt man.
Okay, dann vielleicht nochmal die Frage, wie relevant ist dann die VO2 Max?
Sehr relevant, aber je länger die Ausdauerdistanz, desto mehr kommen dann noch andere Faktoren dazu, nämlich wie viel Prozente der maximalen Sauerstoffkapazität kannst du aufrechterhalten.
Mhm. Okay, wichtig, ja.
Nur, dass man das vielleicht mal schon mal gehört hat, aber die Trainingsprogressionen, die bleiben die gleichen, also letztendlich Dauermethode, Intervallmethoden, ne?
Klar.
Das bleibt alles gleich, nur damit man mal weiß, was passt sich dann da überhaupt an.
Okay, wollen wir mal auf die konkrete Trainingsplanung eingehen, weil viele von euch haben eben gefragt nach 5-Kilometer-Zeiten. Wir haben es für Einzelne auch schon mal in den DMs beantwortet, aber vielleicht nochmal für alle, weil es waren wirklich viele mit dabei. Wie konkret kann ich meine 5-Kilometer-Zeit verbessern?
Genau, wie können wir das praktisch machen? Und das ist ja auch zum Beispiel, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ich möchte unbedingt unter die 20 Minuten jetzt kommen.
Richtig.
Und dann langfristig unter die 18. Wie können wir die verbessern? Mit unterschiedlichen Herangehensweisen natürlich. Und je nachdem, wie ausdauertrainiert man ist, desto, ja, man würde es anders machen für einen Hochleistungsausdauertrainierten als für einen Anfänger. Und man würde es anders vor dem Wettkampf machen als weiter von dem Wettkampf weg.
Mhm.
Grundsätzlich für den Hobbysportler ist das aber nicht entscheidend, denn der Hobbysportler, der möchte jetzt anfangen zu trainieren und in 8 Wochen vielleicht
schneller sein
und dann mal gucken, ob es besser geworden ist. Da gibt's keine Jahresperiodisierung und sowas.
Ja.
Und wie können wir da vielleicht drauf eingehen? Als allererstes müssen wir die Zielzeit formulieren. Also die Distanz haben wir schon mit den 5 Kilometern und jetzt müssen wir dazu formulieren, welche Zeit wir schaffen wollen. Wovon machen wir die abhängig?
Naja, am besten von der Zeit, die wir davor gelaufen sind, und dann nehmen wir uns ein realistisches Ziel vor und damit fängt doch alles an. Wo wollen wir eigentlich hin? Und dann können wir damit mal die Planung jetzt machen.
Genau, weil wenn wir bei 25 Minuten jetzt gelaufen sind, wir wollen aber unter 20, dann ist das zwar nicht prinzipiell unrealistisch, aber wir brauchen einen sehr langen Zeithorizont.
Natürlich.
Wenn wir jetzt hier über 8 Wochen reden, ist es absolut unrealistisch und dann nehmen wir uns vielleicht lieber unter 24 Minuten vor, weil das wäre machbar in der Zeit. Wenn wir das wissen, dann hilft uns das natürlich für die Trainingssteuerung im Intervalltraining. Vorneweg, was brauchen wir? Wir brauchen Grundlagenausdauer. Nicht so besonders viel, denn die Distanz bei 5 Kilometern ist nicht so hoch, aber sie sollte zumindest im gewissen Maße vorhanden sein, vor allen Dingen, wenn wir noch nicht so super ausdauertrainiert sind. Was machen wir dafür? Wir fangen erstmal an zu laufen und zwar ganz locker Grundlagenausdauer 1 Training zwischen einem 120er und 140er Puls. Und das machen wir in einer Distanz von vielleicht 8 Kilometern und steigern das dann langsam hoch. Wenn ihr noch nie gelaufen seid, logisch, dann steigt ihr niedriger ein. Wenn ihr schon Lauferfahrung habt, 8 Kilometer, dann steigert ihr auf 9, 10, 11, 12 und so weiter und so fort von Woche zu Woche.
Mhm.
Wir müssen natürlich auch wissen, wie viele Trainingseinheiten habt ihr zur Verfügung. Sagen wir, ihr habt 2 bis 3 dafür zur Verfügung und ansonsten macht ihr Krafttraining oder sowas. Bei 2 bis 3 habt ihr eine Einheit Grundlagenausdauertraining, 1, so wie eben beschrieben. Bei einer zweiten Einheit wollt ihr auf jeden Fall Grundlagenausdauertraining 2 auch mit reinnehmen. Das heißt, ihr fahrt die Pulsfrequenz hoch bei einem anderen Lauf auf 140 bis 160er Puls, kommt näher an diese anaerobe Schwelle heran und diese Intensität, die haltet ihr für roundabout 5, 6, 7, 8 Kilometer, also im Idealfall ein Stückchen länger als die Wettkampfdistanz, dann wäre die 5 Kilometer. Jetzt haben wir aber noch eine dritte Einheit zur Verfügung und die ist die entscheidende, denn wenn wir immer langsam laufen, dann schaffen wir es auch nicht im Wettkampf auf einmal schnell zu laufen.
Richtig, wir kennen ja gar nicht die Pace. Also wir gewöhnen uns ja, wenn dann nur sehr gering an die Zielzeit, die wir haben wollen.
Wir werden im Grunde genommen immer ausdauern, also wir sind immer mehr fähig, längere Distanzen zu laufen, weil daran gewöhnen wir uns.
Aber wir müssen auch schneller laufen.
Aber du willst ja am Ende des Tages immer noch eine Sub 24 5 Kilometer Zeit laufen. Wie kommst du jetzt dahin? Ganz einfach, ihr nehmt eure Zielzeit, oder das wäre ein Beispiel, es gibt natürlich tausende Varianten hier wieder, ihr nehmt eure Zielzeit und mit der arbeiten wir jetzt erstmal. Ihr wählt also Intervalle aus, die insgesamt, in der, wenn wir uns den gesamten Umfang angucken, länger sind als eure Zielzeit. Mhm. Also der Gesamtumfang eurer Intervalle ist größer als 5 Kilometer. Insgesamt in einem Training macht ihr also zum Beispiel 6, 7, 8 und so weiter. Jetzt müsst ihr diese Distanz aber auch nochmal runterbrechen auf Intervalle. Für 5 Kilometer könnten wir zum Beispiel 1 Kilometer Intervalle mal zum Start nehmen. Jetzt lauft ihr euch ein für 10 Minuten. Dann macht ihr ein Intervall, 1000 Meter, und ihr lauft dieses erste 1000 Meter Intervall knapp unter eurer Zielzeit. Das wäre so 4,50er Schnitt oder sowas. Mhm. Oder sagen wir mal, ihr lauft einen ganz normalen 5er Schnitt, und zwar den Schnitt, den ihr beim letzten Mal auf die 5 Kilometer gelaufen seid. 2 bis 3 Minuten Pause, weil das ist die Zeit, die wir brauchen zum Regenerieren zwischendurch. Und dann lauft ihr wieder dieses Intervall mit einer leicht erhöhten Zeit. 2 bis 3 Minuten Pause, und ihr macht es noch ein drittes Mal. Und dann lauft ihr noch 10 Minuten locker aus. Insgesamt seid ihr jetzt vielleicht bei roundabout 5 Kilometern, knapp vielleicht 6 Kilometern, je nachdem, wie viel ihr in den lockeren 20 Minuten da gelaufen seid. Ihr gewöhnt euch also schon mal an den Pace. Und wenn ihr jetzt fortschreiten wollt, dann könnt ihr in der nächsten Woche aus den 3 Intervallen 4 Intervalle machen und 5 Intervalle. Und jetzt kommt ihr langsam eben im Gesamtumfang deutlich über diese 5 Kilometer.
Ja, würde man dann im nächsten Schritt diese Intervalle insgesamt länger gestalten, also dass man sich daran gewöhnt, länger in dieser Pace zu laufen?
Genau, das ist es.
Ja.
Also statt jetzt die Intensität hochzuziehen und zu sagen, ich laufe jetzt 4,50er, 4,30er, 4er Schnitt oder irgendwie sowas, würde man tendenziell jetzt dann daran eher schrauben, dass man eben erst einen Satz draufpackt, in dem Fall ein Intervall dazu packt, und dann im zweiten Schritt vielleicht die Intervalldauer ein bisschen länger macht.
Ja. Also Pacing lernen, vielleicht schon mal ein wichtiges Ding. Dass man weiß, hey, wie schnell fühlen sich eigentlich ein 5er-Schnitt an, wie schnell fühlt sich ein 4,30er-Schnitt an.
Genau.
Weil das kann ich selber mal erzählen. Ich laufe immer samstags aktuell Intervalle auf der Bahn. Mhm. Und da war jetzt letztens mit dabei 6x1000. Liebe Grüße an Max. Das war eine krasse Session.
Ja, 6x1000 sogar, ja.
6x1000 sind wir gelaufen. Und zwar haben wir angefangen mit einem 4,30er-Schnitt. Nee, Entschuldigung, 4,15 haben wir angepeilt. 4,15. Und sind dann jedes Intervall schneller geworden. Und der Unterschied zwischen 4,15 und das letzte Intervall waren 3,56, glaube ich. Mhm. Das sind Welten dazwischen, wie sich das anfühlt. Da läufst du 4,15 noch relativ locker und 3,56 fühlt sich an, als wärst du wie ein Berserker da langgeknallt.
Mich würde mal interessieren, wie viel Pause habt ihr da genommen?
2 Minuten Gehpause.
2 Minuten Gehpause.
Zwischen Intervallen.
Alright. Ja, das wäre jetzt auch mein Vorschlag für die Pausenlänge übrigens, wenn ihr das System von davor anwendet. Wie wir das schon mal bei Langzeitausdauerintervallen nämlich angeführt haben, diese Belastung zwischen 3 und 8 Minuten, dass ihr da 2 bis 3 Minuten Pause zwischennehmt. Und vielleicht für euch nochmal bei Belastung zwischen 1 und 3 Minuten eher Belastungszeit gleich Pausenzeit. Also wenn ihr 1 Minute on seid, dann 1 Minute Pause, roundabout. Und so intensiv passt ihr dann das Training an.
Ja.
Gut, ich hoffe, dass das hilft schon mal so ein bisschen weiter Richtung 5 Kilometer Zeit. Im CrossFit zum Beispiel ist das natürlich deutlich komplizierter alles nochmal, wie bei uns. Warum habe ich jetzt zum Beispiel, warum trainiere ich schon so lange auf Wettkampf und habe immer noch keine Zeit unter 20 Minuten? Ganz einfach, weil wir zusätzlich noch Skiergometer, Ruderergometer, Fahrradergometer, Assaultbike, Ecobike. Es gibt unfassbar viele Bereiche, auf denen man Geräte, auf denen man trainieren muss und eine gewisse gute Ausdauer aufbauen muss.
Ja, aber sag mal, Hendrik, das ist doch alles Ausdauer, ist ja nicht alles gleich?
Du fragst schon so schelmisch. Genau, das war ja eigentlich das, was wir beim letzten Mal auch besprochen haben. Mhm. Die Grundlagenausdauer, wenn wir dieses easy Grundlagenausdauertraining, das hat eine gewisse Übertragbarkeit von Gerät zu Gerät.
Ja.
Aber die spezifische Grundlagenausdauer, wenn wir also jetzt richtig hart pushen beim Laufen oder richtig hart pushen beim Rudern, was auch immer, das hat nur eine gewisse Übertragbarkeit auf andere Geräte. Mhm. sodass wir, wenn wir super gut sind im Rudern, nicht zwangsläufig auch super gut sind im Laufen, einfach weil die mechanische Belastung eine völlig andere ist, die motorische Belastung. Also Schwimmen ist das beste Beispiel. Wenn du gut laufen kannst, kann sich jeder gut vorstellen, dann kannst du noch nicht automatisch gut schwimmen, weil das einfach völlig anders ist von der Funktion. Ja.
Du hast mir letztes Mal eine Geschichte oder quasi eine Anekdote dazu erzählt, aus der Uni von dir, mit dem Kanuten und mit dem Läufer, wie unterschiedlich die Belastungen sind und wie übertragbar das ist. Das wäre zu dem Punkt jetzt mal ganz cool, nochmal zu hören.
Erinnerst du dich? Ja, ich habe damals, das ist auch schon länger her, aber deswegen kann ich es nicht zu 100% reproduzieren, aber es wurde in einem Buch, das ich gelesen hatte, ein Ausdauerläufer mit einem Kanuten verglichen, und zwar auf verschiedenen Kardiogeräten, also dem Laufen an sich, auf dem Kanu-Ergometer, auf einem Fahrradergometer und bei einer Handkurbel. Und man hat getestet, wie gut die ihre Sauerstoff, also wie gut die maximale Sauerstoffaufnahme von Gerät zu Gerät war und welche Leistung sie bei welchem Niveau erbracht haben. Erinnerst du dich, was du gesagt hast, als ich dich gefragt habe, wer du denkst, wer besser abgeschnitten hat?
Ja, ich meinte, der Läufer
hat besser auf dem Kanu abgeschnitten.
Genau, als der Kanute als beim Laufen.
Und es ist tatsächlich andersrum. Ja. Und es liegt daran, dass der Läufer schneidet auf dem Kanuergometer schlechter ab als der Kanute beim Laufen, weil die Kraftausdauerkomponente auf dem Kanuergometer oder auf sowas wie einem Ruderergometer viel zu hoch ist. Mhm. Das heißt, das ist der Läufer überhaupt nicht gewohnt und der kann auf einmal nur noch die Hälfte seiner maximalen Sauerstoffaufnahme da richtig nutzbar machen. Das heißt, diese Werte sind auch total abhängig davon, was die Gerätschaft ist. Wir dürfen nicht davon ausgehen, wir sind auf einem gut und deswegen sind wir auf dem anderen auch gut.
Andersrum ist die Grundausdauer vom Kanuten so gut, dass er den Schnitt quasi...
Er konnte seine gleiche Sauerstoffaufnahme beim Laufen nutzbar machen. Er war natürlich trotzdem deutlich langsamer als der Läufer.
Das ist klar.
Weil er nicht die Laufökonomie und die Geschwindigkeit auf die Bahn bringen kann.
Richtig. Nichtsdestotrotz kann er eben seine Grundlagen nutzbar machen, anders als der Läufer auf dem Kanuergometer.
Ja. Ganz genau.
Wenn wir gerade beim Kanu sind und beim Rudern vielleicht auch generell, du hast letztens so ein Ruderergometer-Test gemacht. Diesen 30-30-Test.
Ja.
Kannst du mir den mal gerade erklären?
Das ist auch schön, dass du mich daran gerade erinnerst. Das freut mich richtig. Das ist nämlich ein... Wir haben nämlich beim letzten Mal über Testings gesprochen. Ja. Und du hast mich gefragt, was ich testen würde mit Sportlern, mit denen ich zusammen trainiere.
Richtig.
Was haben wir für ein Problem? Die müssen ja auf den verschiedensten Ergometern getestet werden, um irgendwelche Aussagen zu kriegen, weil ja eben jemand beim Laufen gut sein könnte, aber auf dem Rudergerät schlecht. Mhm. Jetzt müsste man die also bei allen Geräten testen und am besten noch auf über jede Distanz. Über 2 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten, was weiß ich.
Ja.
Um halt über jedes Energiesystem Aussagen zu bekommen. Das Problem ist, es ist unrealistisch. Kriegen wir nicht hin. Das heißt, uns bleiben 2 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, wir nutzen nur die Sachen, wo wir in der Vergangenheit gelernt haben, wir sind nicht besonders gut und machen da mal einen spezifischen Test, weil da wollen wir safe besser werden. Mhm. Ja? Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, die uns wirklich viel Aussagekraft liefert, zumindest über das Rudergerät.
Was ja schon mal was ist.
Was uns aber hilft, nicht alle Distanzen abtesten zu müssen. Und das ist der Row-30-30-Test. Und das wäre vielleicht für euch als Zuhörer ein sehr, sehr relevanter Test, den man mal ganz easy nebenbei testen kann und der einem viel, viel sagt über das eigene Ausdauersystem und auch Power-Output-System. Denn du ruderst im Grunde genommen 30 Minuten, stell dir vor, 30 Sekunden. Ja. Stell dir vor, ich setze dich aufs Rudergerät und du bist eingestrappt, wir stellen dir ein Intervall ein und du musst für 30 Sekunden so hart rudern, wie du kannst.
All out. Ja.
Dann hast du 30 Sekunden Pause. Dann ruderst du nochmal für 30 Sekunden so hart, wie du kannst. 30 Sekunden Pause. Insgesamt machen wir dieses Intervall 4-mal. Also 4-mal all out, 4-mal 30 Sekunden Pause. Ja,
also da geht der Test dann 3 Minuten 30.
Nee.
Ach, sorry. Doch.
Gut, mit den letzten 30 Sekunden Pause, also wenn wir die ausrechnen, schon.
4 Minuten.
4 Minuten im Grunde genommen. Aber du hast recht. Genau. Was kann der uns jetzt über die Ausdauer aussagen? Die ersten 30 Sekunden davon, Wenn du so hart gehst, wie du kannst. Dieser Test ist übrigens nur valide, wenn man wirklich immer all out geht. Viele sind zu faul, ja, dann bringt der Test gar nichts.
Ja. Wenn man braucht einen guten Tag auch, ne?
Braucht auch einen guten Tag, damit man sich wirklich mental dahin pushen kann, natürlich. Ja. Der erste Test hat die Aussagekraft der 30 Sekunden über eure anaerobe Power sozusagen und gibt indirekt, was heißt das überhaupt? Das heißt, da nutzt ihr am stärksten dieses A-Lactazide-System, also das, was ihr auch benutzt, wenn ihr schwere Gewichte hebt zum Beispiel oder einen kurzen Sprint durchführt. Also das System, was euer Kreatinphosphatspeicher leert, aber noch kein Laktat produziert. Mhm. Das nutzt ihr zu großen Anteilen und dann aber auch in Ansätzen das System, das eben anaerob Laktat nutzt. Weil 30 Sekunden ist genau der Anfang dieser Schwelle, so roundabout.
Ja.
So, jetzt habt ihr 30 Sekunden Pause danach. Das sagt übrigens viel auch aus auch über die Kraft eines Sportlers.
Okay? Das erste Intervall.
Absolut, weil das ja eben so viel vom A-Lactazid-System mit drin hat.
Ja.
Jetzt habt ihr 30 Sekunden Pause. In diesen 30 Sekunden werden wir da komplett regenerieren können?
Mit Sicherheit nicht.
Kommt drauf an.
Okay.
Auf den Athleten, da gehen wir aber gleich drauf ein. Wenn wir jetzt dich nehmen oder mich, mit Sicherheit nicht. Wir werden im zweiten Intervall schlechter sein als im ersten. Mhm. Das ist auch völlig normal. Wenn wir in guter Balance sind, sagen wir 95% wollen wir schaffen von diesem Wert, den wir im ersten Intervall geschafft haben. Müssen wir nicht. Finden wir ja heraus. Was sagt der uns aus? Der sagt uns jetzt schon mehr darüber aus, wie unsere anaerobe Ausdauer ist.
Ja.
Okay? Weil unser ausdauerndes System kann jetzt hier schon in gewisser Weise mit eingreifen. Es spielen schon Regenerationsprozesse eine Rolle. Aber vor allen Dingen spielt jetzt auch eine Rolle, nicht nur, wie schnell können wir Laktat mobilisieren, wie im ersten Intervall, sondern vor allem auch, wie groß ist unsere Säuretoleranz?
Mhm.
Wie hart können wir uns nach oben pushen, um nicht einzubrennen?
Mhm.
Um nicht auszubrennen. Dann haben wir wieder 30 Sekunden Pause. Das heißt, zweiter Wert, anaerobe Ausdauer. Dritter Wert, was sagt der uns aus? Wir brechen natürlich jetzt komplett ein. Laktat ist schon durch die Decke gegangen.
Ja.
Wir müssen also im Grunde genommen, wir haben gar keine andere Wahl, als jetzt über das aerobe System zu kompensieren. Weil da beim anaeroben System ist nicht mehr so viel rauszuholen. Wir müssen jetzt über das aerobe System unseren Körper regenerieren. Und deswegen kriegen wir über das dritte Intervall und auch über das vierte Intervall jetzt gute Aufschlüsse darüber, wie stark wir regenerieren. Mhm. Das heißt, wenn wir es jetzt hinkriegen, im dritten Intervall einen geringeren Abfall zu haben, als vom ersten auf den zweiten, also wenn wir vom zweiten auf den dritten Intervall weniger Abfall haben als vom ersten auf den zweiten, dann wissen wir, okay, unser ausdauerndes System arbeitet gut.
Ja.
Und wenn wir diesen Wert sogar schaffen zu recovern auf den vierten oder der vielleicht sogar noch geringer, deutlich geringer abfällt als vom zweiten auf den dritten, dann wissen wir haben ein gut ausdauertrainiertes System.
Verstehe. Warum macht man jetzt nicht 10 Intervalle?
10 Intervalle macht man deshalb nicht, weil dann spielt leider auch die psychische Komponente damit zu stark rein. 4 Intervalle ist ein guter Trade, weil jeder kann sich in der Regel noch für 4 Intervalle hart pushen.
Ja.
Manche Leute, die da nicht so durchbeißen können, die schaffen vielleicht nur 2 oder 3.
Mhm.
Aber 4 Intervalle schaffen die meisten noch. 5, 6, 7, 8, da muss man ein verdammter Grinder sein, weil wenn ihr dieses Ding mal ausprobiert, ihr schießt euch natürlich komplett gegen die Wand.
Und das muss man, weil sonst ist der Test nicht aussagekräftig.
Exakt, und das schafft man eigentlich nicht über 8. Da hätte man so einen bauchförmigen Kurvenverlauf, der wird dann wieder ansteigen, weil die Leute bei Intervall 8 vielleicht wieder motivierter sind als bei Intervall 5, weil da noch so viel nach oben raus ist.
Welche unterschiedlichen Kurvenverläufe gibt es denn jetzt?
Jetzt gibt es diesen idealtypischen, von dem ich gerade eben gesprochen habe. Das heißt, wir fallen auf 95% ab, auf 93, auf 92 Prozent,
sowas. Nicht unbedingt diese Werte, aber eben in diesem Verlauf.
In diesem Kurvenverlauf.
Das ist die Kurve,
wird flacher.
Genau.
Es fällt stark ab und wird dann flacher. Bei einem sehr ausdauertrainierten Athleten ist diese Kurve aber viel flacher, weil je ausdauertrainierter ein Athlet ist, das muss man auch mal wissen, also so ein Hochleistungsausdauer-Trainierter, der kann Laktat nicht besonders gut nutzbar machen. Jetzt denkt jeder, warum nicht? Aber für Langzeitausdauer wie Marathon oder sowas ist das einfach nicht relevant, Laktat nutzbar machen zu können. Der kann sogar schlechter Laktat nutzbar machen als ein Untrainierter.
Mhm.
Glaubt man nicht, aber ist tatsächlich so. Aber der ist aerob so stark, dass er da trotzdem durchhält. Was passiert bei dem auf dem Rudergerät? Der hat eine Gerade.
Ja.
Der hat keinen Abfall von Intervall zu Intervall, weil der gegebenenfalls nicht genug Kraft hat, um sein anaerobes System auszureizen.
Klar.
Der hat nicht genug Kraft dafür, schlichtweg.
Ja. Ja.
Und dann gibt's noch den anderen Typen, der genau auf der anderen Seite liegt, der hat einfach super viel Kraft, aber null Ausdauer. So ein absoluter Sprinter-Typ, der ist am Anfang, haut er den mega hohen Wert raus und dann bricht er von Intervall zu Intervall straight nach unten richtig krass ein. Also erst beim zweiten Intervall schon nicht mal bei 95%, sondern eher bei 92 oder 93 und bricht dann auf 86 und 85% runter.
So. Kannst du mal ein paar Werte droppen, was man da so schaffen kann? Was sind so deine Werte?
Meine Werte sind 186, 178, 172 und 71, meine ich.
Meter.
Ja,
in 30
Sekunden. In diesen 30 Sekunden. Mhm. Also 186 ist schon ein ganz guter Wert. Besser wäre über 190. Mhm. Aber dafür bin ich bin eben nicht besonders groß und nicht super schwer. Ich muss also deutlich stärker sein als jemand, der einen Kopf größer ist als ich.
Ja.
Weil der hat mehr Zuglänge und der hat mehr Körpergewicht zum Reinigen ins
Gerät. Weil Masse schiebt dann auch an.
Masse schiebt an, vor allen Dingen auf eine kürzere Distanz.
Richtig, richtig.
Aber es ist trotzdem die Zielstellung. Matt Fraser schafft es auch. Das ist ja der krasse Punkt. Ihr müsst diese Werte, die ihr da erhaltet, immer in Bezug auf euch selber sehen.
Richtig.
Warum helfen die euch? Ihr macht diesen Test und zwei Monate später retestet ihr diesen Test. Und dann könnt ihr genau sehen, wie ihr euch verändert habt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr sogar, zum Beispiel ich reteste immer nur die ersten zwei Werte, weil die mir schon mal sehr viel Auskunft darüber geben, ob ich auf dem Ruderergometer spezifisch stärker geworden bin. So gesehen. Okay? Und hab dadurch schon mal einen Aufschluss darüber, ob mein System besser läuft. Einmal im Jahr könnt ihr dann alle vier Werte retesten.
Was natürlich ganz cool ist, weil da hast du einen Test, der geht 90 Sekunden und du hast eine sehr klare Aussage darüber oder schon mal sehr zielgerichtet, wie du dich verbesserst und ob du dich verbesserst. Und vor allem eine Aussage über Kraftkomponenten auch.
Und ihr habt die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn ihr jetzt eine Testwoche designt, innerhalb von 2-3 Tagen alles durchzutesten, was ihr braucht. Am Tag 1 testet ihr vielleicht, am Montag testet ihr One Rep Max Back Squat oder Deadlift oder sowas. Mit einer gewissen Pause hinten dran testet ihr eure maximale Anzahl an Liegestützen oder Klimmzügen oder Handstand Push-Ups. Eher sowas wie Handstand Push-Ups, weil die Zugpower braucht ihr ja noch für den Row-Test. Und dann macht ihr wieder ein bisschen Pause und testet direkt im Anschluss daran den Row-30-30-Test und habt sofort eine Auskunft über eure anaerobe Power und anaerobe Ausdauer, wenn ihr den für zwei Intervalle macht. Und am nächsten Tag, gleich morgens, testet ihr euren 5-Kilometer-Run und dann habt ihr 4 Tests in 2 Tagen gemacht und könnt euch natürlich, ihr hättet sogar auch noch an einem Tag machen können, wenn ihr früh morgens noch den 5-Kilometer-Lauf macht.
Ja.
Bloß dann muss man sich natürlich bewusst sein, dass das sich negativ beeinflussen kann.
Ganz klar. Aber natürlich ganz cool, um in kurzer Zeit eben viel abzutesten und dann in einen neuen Block starten zu können.
Und das ist eben für alle wichtig, die wie im CrossFit oder Functional Fitness 50 verschiedene Modalitäten eigentlich testen müssen.
Ja.
Das ist einfach nicht realistisch.
Ja, ganz klar. Wenn wir es bei so hohen Intensitäten sind, ist ja Regeneration auch extrem wichtig. Ja? Lass uns da mal direkt mal reinsteigen. Also, was ist überhaupt Regeneration? Vielleicht können wir direkt mal so fragen. Und wie läuft es ab eigentlich im Körper?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich freue mich richtig, dass du mich wieder jetzt auch auf den richtigen Pfad bringst in meinem Gedankenprozess. Regeneration, natürlich utopisch wichtig.
Ja.
Und auch was wir letztes Mal versprochen haben, dass wir darüber sprechen wollen. Wenn wir eine Trainingseinheit machen, muss uns einfach bewusst sein, dass wir danach eine gewisse Regenerationszeit brauchen.
Ganz klar.
Wovon ist die Abhängigkeit? Von zwei Sachen im Grunde genommen. A, viele denken, die Dauer ist das Wichtigste. Ja, die ist nicht das Wichtigste. In erster Stelle ist relevant, wie intensiv die Belastung ist. Ja, auch übrigens, wenn ihr über Intervalle oder sowas nachdenkt, die Dauer gibt nicht vor, welches Energiesystem genutzt wird dabei, sondern immer nur die Intensität. Wenn ihr nämlich 3 Minuten easy auf dem Bike fahrt, ist es trotzdem kein anaerobes Training, nur weil es nur 3 Minuten sind.
Das wäre auch schön blöd, wenn man direkt nach dem Einfahren auf dem Bike schon eine halbe Stunde zum Recovern bräuchte.
Exakt.
Völlig Banane.
Logischerweise. Es ist natürlich dann immer noch kein anaerobes Training, es ist immer noch aerobes Training, beziehungsweise bei 3 Minuten ist es noch gar kein Training. Es ist Warm-up. Aber nur, dass ihr wisst, es geht immer um die Intensität und die bestimmt, welche Energiesysteme wir nutzen. So, wenn wir das jetzt wissen, dann wissen wir, je intensiver eine Belastung, desto länger müssen wir von der Belastung regenerieren. Es sei denn, sie ist ultra kurz, wie beim Gewichtheben zum Beispiel oder beim Sprint. Ansonsten, zweiter Punkt, je länger die Dauer von einer intensiven Belastung, desto länger müssen wir dann auch regenerieren.
Ja, ich habe mal in der Ausbildung, hatten wir mal so einen Wert, nach einem Marathonlauf auf wirklich Spitzenniveau braucht man oder soll man pro Kilometer einen Tag Regeneration einplanen. Hältst du es für extrem überzogen oder?
Also bis ihr den nächsten Marathon läuft möglicherweise, also vorher sollte man vielleicht nicht den nächsten Marathon laufen, aber tendenziell sagt man, man ist regeneriert nach einem Marathon, wenn man auch dafür trainiert hat, weil wenn man dafür noch nie trainiert hat und sich auf einmal komplett wegschießt, braucht man dafür länger, aber dann braucht man so 5 bis 7 Tage komplette Regenerationspause und dann kann man wieder anfangen mit einem entspannten Training und diesen Trainingsprozess wieder aufnehmen. Aber woran liegt das überhaupt? Das ist ja jetzt das Entscheidende. Bei ganz, ganz kurzen Belastungen, und deswegen sage ich, die sind ja super intensiv, wenn man so will, weil man ja das Maximum rausholt, aber vielleicht nur für 10 Sekunden, dann leert man nur die Kreatinphosphatspeicher. Wie lange brauchen die, um sich wieder aufzufüllen? 3 bis 5 Minuten. Das heißt, man hat eine sehr, sehr geringe Regenerationszeit. Wenn man jetzt aber in einem Training richtig, richtig viele Lasten bewegt, braucht man natürlich irgendwann fürs Nervensystem, weil das einfach müde wird, auch eine gewisse Dauer der Entspannung. Kann ich nicht exakt sagen, kommt drauf an, wie intensiv und wie lange die Kombination daraus war. Aber vielleicht nochmal interessanter, wenn wir jetzt, weil wir eigentlich über das Thema Ausdauer sprechen, dass bei aeroben Belastung, die eigentlich, das ist ja eigentlich eine aerobe Belastung, eine extensive Belastung oder nicht ganz so intensive Belastung wie beim Marathon, warum braucht man da jetzt so lange Regenerationszeit? Weil neben Kreatinphosphat spielen auch noch Elektrolythaushalt und Wärmeregulation natürlich eine absolute Rolle.
Ja.
Sowas muss man berücksichtigen. Die Muskulatur an sich muss sich erholen. Das Nervensystem muss sich von bestimmten Belastungen erholen. Aber vor allen Dingen bei Ausdauersportarten die Hormonregulation. Und das, da wird es nämlich richtig interessant, weil was braucht am längsten von allen Prozessen? Die Hormonhaushaltregulation. Mhm. Bei besonders intensiven Belastungen schütten wir besonders viel Adrenalin, besonders viel Noradrenalin, besonders viel Dopamin aus. Diese Speicher brauchen aber Zeit, um sich wieder zu erholen. Das heißt, du kannst nicht deine Hormondrüsen zwingen, immer wieder draufzuhauen. Extensive Belastung, wie 60 Minuten locker laufen, wenn du es gewohnt bist und du nicht direkt Muskelkater davon kriegst, sowas kannst du jeden Tag in der Theorie machen.
Ja.
Vielleicht ist Laufen ein blödes Beispiel, aber wenn du es abwechselst, weil beim Laufen hast du sehr viele exzentrische Belastungen, du läufst, tack, exzentrische Belastung, Laufen, exzentrische Belastung, also du dieses Aufsetzen ist die Exzentrik, falls jemand nicht genau weiß, was das bedeutet. Aufsetzen ist Exzentrik, Abheben ist Konzentrik und beim Rudern hat man zum Beispiel nur eine konzentrische Belastung. Du ziehst nur, aber führst locker zurück, das heißt, du hast keine Exzentrik. Also hast du beim Rudern, wenn du Rudern und Laufen immer schon abwechselst, kannst du entspannte Einheiten jeden Tag machen. Jeden Tag. Intervalleinheiten brauchen tendenziell, die so ein bisschen intensiver und an der anaeroben Schwelle sind, brauchen tendenziell bis zu 48 Stunden Regenerationszeit. Also Intervalltraining vielleicht nur alle 2 Tage. Aber diesen Wert kannst du enorm runterdrücken, wenn du natürlich Regenerationsmaßnahmen ergreifst. Was wäre die cleverste Regenerationsmaßnahme? Auslaufen. Cooldown.
Ja. Wird dann vor allem wichtig, wenn man mehrere Einheiten am Tag hat, wie vormittags eine Ausdauereinheit, nachmittags Krafteinheit zum Beispiel.
Genau.
Ja.
Das heißt, dann wird's insbesondere wichtig.
Ja.
Ja, welche Regenerationsmechanismen brauchen wir da? Auslaufen, Cooldown, und das ist in etwa, sagt man, 3-mal so effektiv wie irgendwelche Massagebehandlungen tatsächlich, auch die ihr euch in der Physiotherapie oder sowas abholen könnt. Also das Auslaufen 15 bis 20 Minuten nach einer intensiven Einheit holt euch viel, viel mehr raus. Investiert darin eure Zeit. Es ist viel besser genutzt, als dann versuchen mit der Massagepistole die Regeneration sich reinzuholen. Wenn ihr das Auslaufen direkt berücksichtigt, habt ihr mehr davon.
Was nicht heißt, dass man mit einer Massagepistole jetzt nicht arbeiten kann. Also
total.
Weißt du, vielleicht müssen wir da einmal kurz relativieren. Ich bin ja auch immer sehr kritisch eingestellt solchen Tools gegenüber, also mit Foam Rolling, Massageguns. Es gibt jetzt diese ganzen Elektropods, die man sich dran kleben kann. Was man da nutzt, ist nachher sehr individuell. Also ihr müsst gucken, was hilft eben euch, womit kommt ihr klar. Wir wollen nur damit klar machen, dass es eben effektivere und nicht so effektive Maßnahmen gibt. Und das Auslaufen oder Ausfahren, je nachdem, mit Sicherheit wichtiger und sollte in der Priorität höher stehen, als jetzt quasi externe Maßnahmen mit einer Massagegun.
Oder einer Foam Roll oder so.
Oder Massage eben durch einen Physio oder Masseur oder was auch immer. Allerdings könnt ihr das natürlich auch nutzen. Also wenn ihr das Auslaufen nach dem Workout eben mit reinnehmt und dann sitzt ihr zu Hause, seid geduscht und sitzt vorm Fernseher und könnt dann mit der Massagepistole noch mal ein bisschen an den Oberschenkeln rumarbeiten, ist doch perfekt. Ja, aber wenn ihr nur Zeit habt für eins, dann würden wir eben das Auslaufen, das Aktive deutlich priorisieren.
Absolut. Und warum wir welche Regenerationstools nutzen würden, das können wir ja mal in einem komplett anderen Podcast nochmal richtig besprechen und da wirklich intensiv drauf eingehen. Ja. Weil man da wirklich immer relativieren muss. Es gibt viele, viele Methoden und man muss am Ende gucken, wofür lohnt sich der Zeitaufwand am meisten.
Richtig, und wofür gebe ich vielleicht mein Geld aus nachher?
Total. Und Auslaufen kostet halt gar nichts.
Richtig.
Außer ein bisschen Zeit. Grundsätzlich gilt, je intensiver die Belastung, desto länger die Cooldown-Zeit. Und dann kann man schon mal dieses 48-Stunden-Regenerationsfenster deutlich reduzieren. Noch stärker allerdings könnt ihr es reduzieren, indem ihr vernünftig die Kohlenhydratspeicher nach dem Training wieder auffüllt, weil das ist das A und O. Die zieht ihr natürlich mit einer intensiven Belastung richtig leer. Und gerade wenn ihr 2 oder 3 Trainingseinheiten am Tag durchführen möchtet, das trifft jetzt nicht jeden, aber gerade dann wird es essentiell, die Kohlenhydratspeicher wieder aufzufüllen. Natürlich ist das Ganze mit der Regenerationszeit auch davon abhängig, wie viele Intervalle und wie intensiv ihr die dann durchführt. Aber insgesamt kann man Pi mal Daumen sagen, ihr zieht diese Regenerationszeit von 48 Stunden vielleicht auf 24 bis 36.
Kannst du einmal erzählen, weil ich weiß, dass du mir da häufiger davon erzählst, wie man sich nach so einer Wettkampfsituation fühlt? Also, das
ist sehr interessant.
Wie das hormonell sich anfühlt, mal so richtig leer zu sein?
Wenn ihr, das kennt jeder, der einen CrossFit-Wettkampf gemacht hat und nicht nur zum Mitmachen mit dabei ist, weil das ist, einer ist das Mitmachen, sondern jemand, der sagt, er geht in den CrossFit-Wettkampf und er will den unbedingt gewinnen. Nicht nur CrossFit, sondern überhaupt so ein Multitages-Event. Also was über mehrere Tage geht. Ihr habt so viel an euren Hormondrüsen gezapft. Ihr musstet so oft intensiv reingehen, dass ihr euch danach wie in so einem Übertrainingszustand fühlt. Man denkt ja, man wäre komplett, man wäre auf so einem High nach so einem Wettkampf. Mhm. Aber die Realität ist, am Tag danach, man ist unmittelbar nach dem Wettkampf auf so einem High, aber am Tag danach und wahrscheinlich noch 2 weitere, wenn es ein sehr, sehr harter Wettkampf war, den verbringt man dann völlig ohne Stresshormone und es ist wirklich wie so eine leichte Depression.
Ja, krass.
Es ist wirklich, es ist verrückt. Also man durchläuft dann so eine leichte Depression. Man muss lernen, wenn man das häufiger macht, sich in diese Depression hinein zu entspannen und zu wissen, bald kommt wieder der Aufschwung, bald wieder geht's nach oben. Aber es ist krass, wenn die Hormondrüsen da so ein bisschen nicht mehr richtig pumpen.
Ja, würde mich echt interessieren, wie viele von euch so einen Zustand schon mal erlebt haben. Also schreibt uns gerne, dass wir da mal ein bisschen Feedback von euch bekommen, weil ich das extrem spannend finde und was da eben hormonell abgeht, schon wirklich sehr, sehr interessant ist und wir da gerne mal auf eure Storys zurückgreifen würden. Ja.
Letzter interessanter Side-Fact, Periodisierung nehmen wir dann ein ganz anderes Thema und lass uns einen extra Podcast nur zum Thema Periodisierung machen.
Ja, finde ich gut.
Nicht nur für Ausdauer, sondern auch für Krafttraining und CrossFit und so weiter. Cooldown ist wichtig, Warm-up ist auch wichtig, das könnt ihr euch schon mal merken, denn selbst bei nicht intensiven Belastungen kommt ihr in den ersten 2 Minuten immer in eine Sauerstoffschuld, bis euer System genug hochgefahren ist, um eure Sauerstoffaufnahmefähigkeit komplett nach oben zu holen, vergehen 2 bis 4 Minuten Zeit. Wenn ihr also kalt einfach in irgendein Workout reinschießt, ohne euch vorher für warm zu machen, dann fahrt ihr garantiert direkt gegen die Wand. Und das ist der Grund, warum ihr euch immer vorher warm machen solltet. Im Idealfall auch mit ein paar kurzen Intervallen davor. Also allgemeine Ausdauer, allgemeine Warm-up, spezifische Warm-up und so ein bisschen Intervalle. Und dann seid ihr ready fürs Workout. Ich glaube, das ist der letzte Side-Fact für heute.
Voll.
Und damit verabschieden wir euch in die neue Woche. Wir freuen uns über Feedback. Auch wenn es zu viel war oder zu wirr, dann Entschuldigung dafür. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mit dir zu quatschen, Silvan. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Bis dahin.
Vielen Dank fürs Zuhören. Macht euch eine schöne Woche. Bis dann. Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann erzählt euren Freunden davon, verlinkt uns in eurer Instagram-Story und schreibt uns euer Feedback dazu.
Abonniert uns auf den Social-Media-Kanälen, hört uns bei Spotify oder Apple Podcast. Und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Macht's gut. Bis dahin.